Guten Morgen. Verbinden wir heute den Blick zurück auf die vergangene Vorlesung mit einem Sprung in die Gegenwart. Denn heute würde ich gern, das hatte ich ja Anfang des Semesters auch angekündigt, ab heute würde ich gern die Perspektive verschieben. Wir haben uns bisher am Leitfaden dieser beiden großen Überschriften Vernunftrecht und Positivierung so etwas wie eine Genealogie, eine Herkunftsgeschichte des modernen Rechts versucht vor Augen zu führen. Nicht eine Geschichte der sich wandelnden Rechtsinhalte, sondern eine Genealogie dessen, was die Form Recht jeweils war, stabilisierte, sinnvoll machte und was sie sozusagen ausmachte, auch in ihrer Wirklichkeitsmacht. Die Form Recht, die wir jetzt verfolgt haben, bis hin zu jener überaus eigentümlichen, voll positivierten Form, mit der wir es im 20. Jahrhundert dann zu tun haben. Wir hatten gesehen, dieses voll positivierte Recht erweist sich einerseits als ungemein funktionsfähig. Das Rechtssystem arbeitet als allein auf sich selbst gegründetes Expertensystem offenkundig hervorragend. Jedenfalls ganz technisch gesehen, aus der rechtspolitischen und auch aus der Juristenperspektive. Wenn fraglose Selbstverständlichkeit ein Anzeichen für eine gute Form ist, dann ist das moderne Recht eine gute Form. Andererseits ist dieses positivierte, voll positivierte moderne Recht seltsam unerreichbar durch Worte, durch philosophische Fassungen. Es lässt sich nicht mehr in einem Zuge denken. Es kann sich auch sozusagen aus der disziplinären Perspektive nicht mehr über sich selbst klar werden, es sei denn in logischen Zirkeln oder als rein pragmatische Geste, sozusagen als praktischer Verweis auf die institutionelle Existenz seiner selbst. Auch die Art, wie es Wirklichkeit organisieren und beherrschen hilft, wie es Wandel unterstützt, bremst, wie auch immer, all diese Arten und Weisen, wie diese voll positivierte Rechtsform sozusagen in unserer Wirklichkeit zum Tragen kommt, ist durch diese eigentümliche Undenkbarkeit, die es hat, dem Blick zunehmend entzogen. Und schließlich lässt sich schwer sagen, wie dieses voll positivierte Recht, wie und in welcher Weise es ins Politische hineinschlägt oder auch ins Politische umschlagen kann, wie es gleichsam als Form politisch ausschlägt. Das zeigte nicht zuletzt das Beispiel des Dritten Reichs. Das positivierte Recht wird gleichsam wie ontologisch durchsichtig, hatte ich in einer der vergangenen Vorlesungen einmal gesagt. Es ist nicht mehr in irgendeinem einheitlichen Sinne ansprechbar und auch nicht erfahrbar in so einem einheitlichen Sinne. Also wir haben damit zu tun, aber es ist nicht so klar, so richtig klärbar, auf welcher Ebene oder auf welchen Ebenen diese Erfahrbarkeit von Recht als Recht liegt. Und wie diese Ebenen, wenn wir denn so punktuell mit dem Recht zu tun haben, aufeinander bezogen werden könnten. Man könnte diesen Sachverhalt der Durchsichtigkeit, das ist ja eine Metapher, auch anders ansprechen. Und dann haben wir vielleicht einen Schlüssel zur Theorielage in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Hand. Wenn wir nämlich sagen würden, das positivierte Recht wird mehrdeutig. Und es wird dies auf Dauer. In der Rechtstheorie hat die volle Positivierung des Rechts denn auch tatsächlich nicht nur zu einem Verzicht auf Theoriebildung geführt, sondern auch und vielleicht mehr noch zu einer Vervielfältigung in verschiedene Achsen der Theoriebildung, die separat nebeneinander herlaufen und damit für ein grundsätzliches Auseinanderklaffen der Perspektiven auf die Rechtsform sorgen. Genau das hatten wir uns in der vergangenen Woche angesehen, in Form dreier prototypischer Perspektiven. Ich hatte das etwas sozusagen prototypisch stark zugeschnitten, hatte verschiedene Grenzfiguren, die man fürs für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zweifellos auch alle benennen könnte, ausgelassen. Aber das Prototypische ist vielleicht auch aus unserer Sicht das Interessanteste. Und ich denke auch, man verliert nicht viel, wenn man diese prototypischen Linien sich klar macht. Drei Perspektiven wirksam für den deutschsprachigen, aber je auf ihre Weise auch weit über den deutschsprachigen Diskurs hinaus. Die von Hans Kelsen ausformulierte reine Rechtslehre, die erste dieser drei Achsen, bringt gleichsam den Rechtswissenschaftspositivismus aus dem 19. Jahrhundert, der sich da schon reich artikuliert hatte, auf einen rechtslogisch klaren und in einer, also wenn man so will, auf einen endgültig ausformulierten Punkt. Kelsens klar dargelegte Theorie der Normen läuft darauf hinaus, dass Rechtsnormen nur durch andere Rechtsnormen zu Rechtsnormen gemacht werden können. Diese wiederum bilden ein riesiges Rein, Sie erinnern sich, dieses Wort Reinheit, diese auch wieder eine Metapher ja eigentlich, spielt bei Kelsen tatsächlich eine methodologisch zentrale Rolle. Diese bilden ein rein auf sich selbst verweisendes Gebäude und in ihrer Hierarchie, durch ihren inneren Stufenbau, bilden diese Normen ein Ganzes, das letztlich in einer Grundnorm ankert. Hinter dieser Vorstellung eines normativen Großgebäudes, einer Architektur, die gegliedert ist, die ihre Stufenformen, ihre Hierarchien hat, aber auch sozusagen ihre horizontalen Ebenen, hinter dieser Vorstellung kann und will die moderne Rechtswissenschaft im Grunde seit Kelsen nicht mehr zurück. Die juristische Betrachtung hat ihre gänzlich autonome Logik. Sie bewohnt eine von den Tatbeständen, die es aus der Perspektive des Rechts rechtlich zu würdigen gilt, völlig getrenntes Reich. In diesem Selbstverständnis liegt jedenfalls auf dem Kontinent bis heute in vielem so etwas wie die Ehre der Zunft, könnte man sagen. Die Grundnorm bildet nach Kelsen so etwas wie einen Schlussstein, auch ontologisch gesehen sozusagen die Basis oder die Spitze, das kann man jetzt auch unterschiedlich bebildern, dieser Normenarchitektur und auch dieses Normensystems. Der Charakter dieses Etwas, das Kelsen Grundnorm nennt, ist nicht ganz einfach zu fassen. Die Bestimmungen changieren ein wenig, sofern Kelsen sie mit dem Staat identifiziert, und zwar dem Staat als Zwangsmacht. Sofern er aber auf der anderen Seite den Staat nicht als eine außerrechtliche Sache betrachtet, sondern den Staat wiederum als Rechtsperson meint. Das heißt, die Grundnorm ist, obwohl sie das Fundament dieser Normenarchitektur bildet, durchaus auch wieder als Norm zu betrachten, nach Kelsen. Das Modell vom in sich geschlossenen Ganzen der juridischen Normativität wird also nicht durchbrochen. Dieser Grundnormbezug macht die reine Rechtslehre nicht zu einer unreinen Rechtslehre, weil sie da sozusagen so einen Schlussstein hat, der nicht seinerseits wieder normativ wäre, sondern als Rechtsperson betrachtet, kann der Staat oder soll der Staat diese abschließende, begründende, logische Letztposition einnehmen können. Dass Kelsens Grundnormtheorie außerjuristisch bis heute etwas unplausibel geblieben ist und auch immer wieder irgendwie diskutiert und kritisiert wird, können Sie sich vorstellen. Man muss kein Karl Schmitt sein, um zu erkennen, dass der Staat als Zwangsmacht nicht einfach nur eine Norm ist, also eine etwas fundamentalere Norm, aber eben auch nur wieder eine Norm, sondern dass er den Staat gerade auszeichnet, zum Beispiel sofern er eben das Gewaltmonopol hat, dass er auch etwas ist, das auf einer anderen Ebene operieren kann, als nur einfach die Ebene wiederum von Normen. Sogenannte Rechtsrealisten, vor allem aus dem angelsächsischen Raum, haben daher versucht, Kelsens Normenbegriff stärker realistisch, das heißt als eine politisch-praktische Sache zu interpretieren, und haben dieses Grundnormtheorem mit einer Art Demokratietheorie oder einem demokratietheoretischen Anspruch verknüpft, um dieses Problem dieser eigentümlich zweideutigen Eindeutigkeit dieser Grundnorm zu lösen. Ein prominenter Rechtstheoretiker, der die reine Rechtslehre Kelsens in diese Richtung weitergedacht hat und auch heute, also eine der Säulen der angelsächsischen Diskussion ist, heißt Herbert Hart oder H-L-A, Hart, in der Literatur meistens zitiert, also nur diese Anfangsbuchstaben. The Concept of Law heißt das einschlägige Buch, der Begriff des Rechts von 1961, mit dem Kelsen kurz nach dem Erscheinen der zweiten Auflage der reinen Rechtslehre weitergedacht hat in diese demokratietheoretische Richtung. Also nicht einfach zu sagen, die Grundnorm ist der Staat, sondern die Grundnorm ist so etwas wie ein sozialer Konsens, etwas, das auf ein Einverständnis der Bürger verweist und insofern stärker sozusagen realistisch, praktisch unterfüttert ist und gedacht werden kann. Kelsens Theorie ist trotz dieser etwas, also philosophisch gesehen, etwas uneindeutigen oder konstruierten die Schlussstelle in dieser Grundnorm bis heute in sich schlüssig genug geblieben, um sozusagen das Urbild, das Paradigma ganzer juristisch-rechtstheoretischer Arbeitsfelder zu bleiben. Hart ist ein Beispiel dafür, also Hart hat Kelsen modifiziert, aber nicht grundsätzlich irgendwie in Frage gestellt. Und es gäbe eine Fülle von weiteren Beispielen, woran sich zeigt, dass Kelsens Denkrahmen für die rechtstheoretische Diskussion bis heute eigentlich die Bahnen vorgibt, etwa auch in der Rechtslogik oder der Argumentationstheorie. Ganz anders als die Juristen betrachten die Soziologen das So-Sein der Form Recht. Also zweiter Strang und eben in dieser markanten Weise getrennt vom ersten. Sie betrachten die Form des vollpositivierten Rechts nicht als Norm, sondern als empirisches Handeln von Individuen. Wir hatten beispielhaft einen kurzen Blick auf den Klassiker der Soziologie überhaupt und auch der Rechtssoziologie, Max Weber, geworfen. Für den Soziologen ist die juridische Sphäre die Domäne einer bestimmten Handlungsform, eines Handlungstyps unter anderen Handlungstypen. Die rechtlichen Handlungsmuster bieten, wie andere Handlungsmuster auch, eine bestimmte rationale Form der Abwicklung von Interessens- und Erwartungskollisionen oder Konstellationen im Sozialen. Das ist sozusagen die Grundperspektive der Soziologie, Weberschen Typs. Und die historische Herausbildung solcher kollektiver Handlungsmuster kann man ebenfalls unter dem Vorzeichen von Rationalität oder zunehmender Rationalisierung interpretieren. Webers Theorie der europäischen Moderne zufolge wäre die juridische Rationalität eine bestimmte Form von Handlungsrationalität, die sich im Zuge der europäischen Entwicklung allmählich durchsetzt und immer formaler wird. Das Recht leistet also eine Formalisierung von Interessensabwicklung, wäre eine mögliche Umschreibung dieser Perspektive. Aus einer solchen Sicht erscheint das Recht damit im Grunde als eine Form von Technik. Wenn der Jurist Norm sagt, so ist dieses Sollen, das für den Juristen handlungsleitend ist, diesem soziologischen Modell zufolge so etwas wie eine handlungsleitende Fiktion. Vom Standpunkt der gesamtgesellschaftlichen Rationalität betrachtet, gebärdet sich das Recht gleichsam bloß als normativ. Es ist eben der Typ der Stilisierung einer bestimmten Handlungsform, der dahinter steht, dass man da eben sagt, gut, das ist sozusagen eine normative Form des Umgangs mit Erwartungen, Interessen und so weiter. Und eben dadurch, dass das Recht diesen formalen Charakter hat, generiert es rationale Effekte im Kontext der modernen Gesellschaft. Aus einer dritten Sicht, dritter Strang, erscheint das Recht weder als reine Norm noch als empirisches Handeln, sondern als ein politisches, genauer als ein rein politisches, könnte man vielleicht sagen, ein machtpolitisches Phänomen. Wir hatten diese dritte Sicht exemplarisch vorgefunden bei demjenigen Rechtstheoretiker, der im beginnenden 20. Jahrhundert mit einer regelrechten Theorie des Politischen aufwartet. Einem Theoretiker, der das Recht gewissermaßen als die Friedensvariante einer gezähmten Ordnungsmacht betrachtet, einer Macht, die sich im Gefahrenfall jedoch jederzeit wieder entfesselt, entfesseln muss auch, in diesem Fall dann alle rechtlichen Bindungen abstreift und in ihr eigentliches Element zurückkehrt, den Kampf auf Leben und Tod. Karl Schmitt ist dieser Autor. Er reaktiviert für das 20. Jahrhundert sehr bewusst das Denkmuster des politischen Souveräns als legibus solutus, als einen, der selbst nicht an das Recht, das er garantiert, gebunden ist. Wir hatten uns einige der monströsen Formulierungen angesehen, mittels derer Schmitt vor diesem Hintergrund einer modernisierten, könnten wir sagen, Theorie, jetzt nicht des Souveräns, sondern des Politischen als Theorie der Souveränität, vor dessen Hintergrund also Schmitt 1934 Hitlers Machtergreifung mit verfassungsrechtlichen Argumenten gerechtfertigt hat. Der Führer sei der wahre und oberste Richter, alles Recht stamme, eine neue diffuse Rechtsquelle, aus dem Lebensrecht des Volkes und in höchster Not erscheine der höchste Grad richterlich rächender Verwirklichung dieses Rechts. Also schütze der Führer, der sich über das Recht erhebt, lediglich indem er sozusagen diese politische Kraft über das Recht hinaus verkörpert, schütze er lediglich das Recht. Die vielen bewusst verschwommenen neuen völkischen Formeln der Folgezeit, also der braunen Rechtswissenschaft zwischen 1933 und 1945, unterlaufen und verbeliebigen das positive Recht am Leitfaden dieses Topos, sagen wir mal, eines genuin politischen Charakters des Rechts, das sozusagen eher so eine Art Oberflächenstruktur ist, aus der jederzeit das genuin Politische herausbrechen kann und das Recht sozusagen dann verändern, aufsprengen, ausdeuten, auslegen darf auch. Diese Formeln erteilen Lizenzen für willkürliches Entscheiden auf allen Ebenen. Und ein bisschen wirken sie so gleichsam, als wäre jeder Richter, jeder Jurist selber ein kleiner Führer und sei zur Nutzung eigener souveräner Spielräume oberhalb der Norm, oberhalb der geschriebenen Regel ermächtigt. Vielleicht ergänze ich noch, dass Karl Schmitt als exemplarischer Denker eines Vorrangs des Politischen vor der Rechtsordnung keineswegs so allein dasteht, wie es vielleicht den Anschein haben mag. Das, was ich Politisierung des Rechts genannt habe und was eben diese dritte Achse wäre, gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts und auch während jenes Kampfes um Weimar nicht nur unter parteipolitisch gesprochen rechtem Vorzeichen. Auch die Revolutionsprogrammatik in der marxistischen, nach der Oktoberrevolution in Russland dann der marxistisch-leninistischen Klassenkampftradition, also die Rechtsstaatskritik der kommunistischen Linken, lief auf eine ähnliche Figur hinaus. Darauf, das Politische über das Recht zu stellen. Durch einen Umsturz der Verfassung und eine Diktatur des Proletariats. Nicht nur Revolution, sondern mit Lenin proletarische Weltrevolution hieß die Parole am Ende des Ersten Weltkriegs auch in Deutschland. Und auch das ist ein Element dieser Politisierung. Insofern ist dieser dritte Strang jetzt nicht nur so ein dünner Faden erstmal, den man an Carl Schmitt festmachen kann, der dann bei den Nazis ausläuft und endet, sondern wir haben ein Parallelphänomen auf der, also ich will die Parallelen nicht zu weit treiben, aber im Prinzip von der Figur her, von der abstrakten Figur her auch auf der anderen Seite, wenn man so will. Also den imperialistischen Weltkrieg beispielsweise, schreibt Rosa Luxemburg 1917, kann nur eine proletarische Weltrevolution liquidieren. Und dass im Zuge einer solchen Revolution als die Interessen der Arbeiterklasse nur durchgesetzt werden können, indem man sich über geltendes Recht hinwegsetzt, steht außer Frage. Nicht der Souverän, sondern die Unterdrückten dürfen hier sozusagen legibus solutus handeln. In ihrer Gewalt liegt es, über den Ausnahmezustand zu entscheiden. So ließe sich gleichsam so etwas wie ein linker Dezisionismus umschreiben, analog den Worten von Carl Schmitt. Ich erwähne nur, dass Carl Schmitts Schriften selber zum Teil diesen Bogen geschlagen haben. Also wenn Sie die Theorie des Partisanen etwa angucken, finden Sie ganz ulkige Konstellationen, also wo Schmitt Mao lobt und solche Sachen. Also an dieser Figur sind sich sozusagen die politischen Desperados oder wie auch immer Systemgegner dann auch wieder erstaunlich nah. In der Tat zeigte wohl nicht nur die polizeistaatliche Willkür, sondern auch die Rechtstheorie der real existierenden sozialistischen Länder gewisse Züge, die mit dem NS-Recht Verwandtschaft zeigen. Etwa die Privilegierung oder Diskriminierung ganzer sozialer Gruppen, hier im Zeichen der Klassen. Auch das, was wir fürs Dritte Reich so exzessiv besichtigt hatten, auslegungsoffene Gemeinnutzenformeln. Oder auch Richterrecht, also diese sozusagen Ermächtigungsformeln, die den Richterspielraum immens erhöhen im Zeichen irgendeines sozialistischen Ganzen oder wie auch immer. Ich erwähne das nur, um zu zeigen, dass wir tatsächlich, ich sag mal, mit einem Zug des Jahrhunderts zu tun haben und nicht einfach mit irgend so einer dann vielleicht doch speziellen Erscheinung. Sicher bleiben die Unterschiede zwischen links und rechts gravierend genug. Und man wird zu Recht sagen müssen, dass vor allem die NS-Rechtswissenschaft oder sagen wir bewusst diese ganze haarsträubende NS-Rechtskultur ein schlimmes Zeichen gesetzt hat und besagt, dergleichen ist offenkundig eine ernste und düstere, aber wirklichkeitsfähige, wirklichkeitsmächtige Möglichkeit in der Geschichte des modernen Rechts. Soweit der Blick zurück nochmal, etwas erweitert und ergänzt. Wenden wir uns nun denjenigen Theoriefeldern und denjenigen Rechtsformenkonzeptionen zu, die heute und in der in einem etwas weiteren Sinne verstanden uns zeitgenössischen Theoriebildung die Debatten bestimmen. Wie zu Beginn des Semesters angekündigt, möchte ich nach der gründlichen Besichtigung der historischen und sich wandelnden Formierung dessen, was man die Stofflichkeit des modernen Rechts nennen könnte, ganz bewusst einen kleinen Einschnitt machen und jetzt die Perspektive wechseln. Haben wir bisher auf verschiedene Weise sich wandelnde Fassungen von Rechtsform in ihrer Herkunft und in ihrem Nacheinander, auch in ihren Bezügen aufeinander, in Kontrasten und so weiter verfolgt, so springen wir jetzt in eine Art synchroner Betrachtung hinein. Wir tun also so, als könnten wir uns mit so einer Vorstellung von hier und jetzt oder uns zeitgenössisch in einen Raum der Gleichzeitigkeit von miteinander diskutierenden oder debattierenden Theorien hineinversetzen. Und in diesem Raum sozusagen herumgehen und die aktuellen Positionen gleichsam im Wettstreit beobachten. Der Blickwinkel, den wir bisher eingenommen haben, auf die Geschichte, kehrt sich damit um. In die Geschichte springen wir, wenn wir jetzt diesen Aktualraum, sage ich mal, in den Blick nehmen, in die Geschichte springen wir von jetzt ab allenfalls hier und da zurück. Ich habe da so eine kleine Folie gemacht, nur um deutlich zu machen, dass wir jetzt ein wenig, das ist nicht brisant, aber es ist gut zu wissen, ein wenig die Darstellungsperspektive ändern. Diese Folie soll kurz in Form von ein paar Pfeilen unsere methodische Perspektive bisher versinnbildlichen. Also wir hatten grob sowas wie eine Zeitachse im Hinterkopf, natürlich auch mit Gleichzeitigkeiten, Parallelitäten und so weiter, sind die abgeschritten und haben diese durchaus wechselvollen Dynamiken verfolgt. Und der Sprung in die Zeitgenossenschaft bedeutet, dass wir uns jetzt sozusagen hier mit Theorien, die auf dieser Achse irgendwie so beieinander liegen, befassen und jetzt zurückfragen, vielleicht hier und da mal auf die mehr erzählte Zone, die wir schon im Blick haben mit diesen beiden Bögen, Vernunft, Recht, Positivierung. Also wir wechseln jetzt etwas die Optik und insofern ändert sich jetzt meine Darstellung auch. Ich lege etwas weniger Wert auf die Nacheinanders und werde hier und da aber einfach auch nochmal einen Sprung zurück machen auf historisch schon abgeschrittene Punkte, die systematisch verknüpft sind, vielleicht mit den Perspektiven dieser aktuellen Theorievorschläge, die natürlich in sich auch so kleine zeitliche Staffelungen haben, nicht alle gleichzeitig entstanden sind, aber so im Großen und Ganzen rücken wir es jetzt mal so hin. Der Wechsel bedeutet also eine gewisse Umkehr unserer Fragerichtung. Bisher konnten wir uns jedenfalls in groben Zügen ein wenig wie in einer Herkunftserzählung orientieren. Es gab an historischen Daten aufgefädelt diachrone Darstellung, eine diachrone Darstellung. Immer wieder mal durchbrochen und ergänzt durch vergleichende und in diesem Sinne dann synchronisierende Erläuterungen meinerseits. Wenn wir jetzt das Standbein wechseln, dann gehen wir jetzt von der synchronen Perspektive aus und diese wird dann fallweise durch historische Rückgriffe und Anbindungen an das Behandelte durchbrochen. Also wenn man so will, werden meine Kommentare jetzt eher diachronisierende Kommentare sein. Vorher waren es eher synchronisierende Kommentare. Ich glaube, auf diese Weise können wir diesen Bruch zwischen Geschichte und Gegenwart vielleicht am redlichsten hantieren. Es ist methodologisch gesehen immer eine schwer hantierbare Kluft, die sich herstellt, wenn man theoriegeschichtlich etwas erzählt und in die Zeitzone der Gegenwart kommt. Wir können über Gegenwart nicht so reden, als ob wir unser eigenes Kapitel quasi einfach hinten dran erzählen könnten an das bisher schon Vergangene und als ob wir dieselbe Art von Perspektive auf die aktuellen Debatten einnehmen. Als ob wir irgendwo so unverortet sozusagen in einer Zukunft, die noch gar nicht da ist, säßen und könnten zurückblicken auf heute. Das Dilemma muss man irgendwie handeln und mein Vorschlag ist, sich klarzumachen, dass wir einen gewissen Perspektivenwechsel vollziehen, was nicht tragisch ist, was in gewisser Weise die ganze Materie eigentlich vielleicht noch besser auch in ihrer Fragilität verräumlicht. Ich möchte nun vor einem gewissen Abschluss der Vorlesung, der auch noch kommen soll, in der letzten Sitzung natürlich, im Rest des Semesters im Ganzen 4 Positionen vorstellen, die ich für die rechtstheoretische Diskussion der Gegenwart für interessant halte. Wobei diese Auswahl, das ist natürlich eine starke Auswahl auch wieder, eine Gruppierung voraussetzt und natürlich Vorentscheidungen beinhaltet, die möchte ich jetzt kurz erläutern. Einmal eine Bemerkung zum Zeitfenster. Was heißt jetzt sozusagen Gegenwart? Was meine ich, wenn ich aktuell sage? Ich ziehe damit jetzt einen durchaus auch erstreckungsreichen Zeitraum zusammen, nämlich gut die letzten 4 Jahrzehnte, könnte man sagen. Die letzten 4 Jahrzehnte, der sich auf das Recht, und zwar in hinreichend grundsätzlicher Weise, auf das Recht beziehenden Diskussion. wir bleiben dabei, heterogene Disziplinen ins Auge zu fassen oder Theorien heterogener Disziplinen Herkunft. Wir sind inzwischen ja auch schon gut daran gewöhnt, die Felder der im engeren Sinne rechtswissenschaftlichen, die Felder anderer einzelwissenschaftlicher Überlegungen oder aber philosophische Großunternehmungen zu unterscheiden, also da etwas die Ebenen auseinanderzuhalten, aber dann eben auch aufeinander zu beziehen. Wir haben auch gesehen, in theoretischer Hinsicht ist die Grundlagentheorie des Juridischen bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts gleichsam gespalten in eine normentheoretische und eine empirisch-handlungstheoretische Richtung. Und diese politische dritte Achse käme noch hinzu. Diese Spaltung nun bleibt. Wir haben diese duale Situation, Rechtswissenschaft einerseits, Rechtssoziologie andererseits. Und wie gesagt, die mitlaufende politische Diskussion, die allerdings dann nach 45 schlagartig erst einmal abbricht. Sie erinnern sich vielleicht noch an diese Folie, die ich zu Beginn des Semesters aufgelegt hatte, und zwar zu dem Zweck, das Verschwinden der Rechtsphilosophie nach 1945 zu illustrieren. Sie sehen hier aber noch mehr, nämlich zwei Dinge, die für die Frage nach dem Gegenwartszeitfenster, also warum diese vier Jahrzehnte, bedeutsam sind. Zum einen ist mit dem Kriegsende und dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Rechtsdenkens ein tiefer epistemischer, also ein tiefer die Wissenschaftsstruktur betreffender Einschnitt verbunden gewesen. Es gab einen regelrechten Umbruch in den Diskursen rund ums Recht, 45 und danach. Ich hatte auch dazu zu Beginn des Semesters schon einiges gesagt. In dieser Zeit war erstens mit einem Schlag, jedenfalls dort, wo die ideologischen Bestandteile ins Auge sprangen, die völkische oder überhaupt die politisierte Rechtstheorie vom Tisch. Karl Schmidt erhielt Lehrverbot. Die exilierten Rechtslehrer, etwa Kelsen, wurden, wenn auch mehr schlecht als recht, rehabilitiert. Und es brach dann zweitens eine Zeit an, mit der man explizit versuchte, die Lehren aus Weimar zu ziehen. Und daher nach neuen, festen Garantien, auch sozusagen wissenschaftsfähigen Garantien, für die junge Bundesrepublik suchte. Weimar wurde als Phase des zunehmenden Missbrauchs eines zu sehr positivierten Rechts gedeutet. Wobei ein bisschen der Zungenschlag drin lag, dass die zu starke Positivierung eigentlich schuld gewesen sei an dem, was dann danach kam. Auf die Frage, wie schützt man das Recht vor diesem Missbrauch, lautete die Antwort der Rechtswissenschaft und auch der Gerichte der frühen Jahre der Bundesrepublik: Man braucht mehr Naturrecht, christliche Werte und eine neue, stabile Moral. Ich hatte Ihnen zu Beginn der Vorlesung die Probleme genannt, die mit diesem durchaus verständlichen Reflex auf die Rechtswissenschaft und Jurisprudenz des Dritten Reichs verbunden war. Man verkannte im Grunde nach 1945 die Konstellation, die um 1933 geherrscht hatte. Man verkannte insbesondere, dass nicht der Positivismus zu Hitler geführt hatte, sondern dass ein Mehr an Positivismus in der damaligen Zeit auf jeden Fall geheißen hätte, den parlamentarischen Weg der Weimarer Republik weiterzugehen. Als einen zwar mühsamen, aber ganz betont rechtsstaatlichen und normenorientierten Weg. Man verkannte nach 1945 zum anderen aber auch, was das Recht angeht, die Aufgabe der Philosophie. Die Philosophie verlegte sich nämlich ganz auf jene Frage nach der Moral und nach den Werten und sah sich grundsätzlichere Probleme der modernen Rechtsform, etwa diesen ganzen Themenkomplex Positivierung oder übrigens auch Politisierung, aber eben auch die Positivierung, auch diese disziplinäre Zerteilung und so weiter überhaupt nicht näher an. Die Philosophie stellte keine abstrakten Fragen nach dem, was es ist, nach dem So-Sein von modernem Recht, sondern predigte über existenzielle Werte und ein humanes Menschenbild. Ganz allgemein mögen das wichtige Fragen sein. In der Frage nach dem, was es ist des Rechts, gab die Rechtsphilosophie damit aber nahezu alles Werkzeug aus der Hand. In der entstehenden Bundesrepublik verschwand also die philosophische Rechtsphilosophie und es blieben, nachdem das Politische sich diskreditiert hatte, eben wieder diese zwei Stränge übrig, die normativistischen Rechtstheorien einer in sich vielfältigen und prosperierenden Rechtswissenschaft und zum anderen die empirischen Forschungen der Rechtssoziologie. Hier ist das so ein bisschen, also mit diesem Blau und mit dem Grau, das Zufall mit der Farbwahl, so dargestellt. Und hier habe ich versucht, diese Zäsur, naja, nicht so ganz, also sagen wir mal, hier so in der Zone 45 bis 50, so ein bisschen zu versinnbildlichen. Die Philosophie träufelt hier sozusagen aus, beziehungsweise verlagert sich anderswohin, also es war natürlich kein Ende der Philosophie, aber das, was man im engeren Sinne Rechtsphilosophie nennen könnte, fiel eben zunehmend in die Zuständigkeit von Juristen in dieser Phase. In der entstehenden Bundesrepublik verschwand sie also, diese philosophische Rechtsphilosophie, und wir haben diese Zweiteilung. Die Phase dieser Neuerung, nein, Moment, in den ausgehenden 1960er und beginnenden 1970er Jahren, das ist auch ein Punkt in dieser Grafik, entsteht dann das, was hier blau eingetragen ist, nämlich eine neue, zwischen den beiden methodisch einander so fremden Disziplinen, normativistische Rechtstheorie, Rechtssoziologie, neu etablierte internationale Zusammenarbeit, eine sogenannte interdisziplinäre Rechtstheorie, die viele, viele kleine Einzelüberschriften hervorgebracht hat und die als gemeinsames, also zwischen zwei Fächern interdisziplinär gepflegtes Arbeitsfeld dann bis heute eigentlich das Grundsatzdenken übers Recht dominiert. Also eine interdisziplinäre Theorie zwischen diesem blauen rechtssoziologischen Feld und dem juristischen, wie man sieht, sozusagen von beiden Seiten betätigt und bestritten. Und diese Neuerung, die Phase dieser Neuerung, das Entstehen dieser interdisziplinären Rechtstheorie und in gewisser Weise auch der endgültige Schwund der Rechtsphilosophie alten Typs, möchte ich nun für die Zwecke unserer Vorlesung gleichsam als Beginn der Gegenwart betrachten. Das Ende der 1960er Jahre wäre also die Zäsur, wo ich vorschlagen würde, pragmatisch von da ab sprechen wir so von unserem aktuellen Diskussionsraum. Und tatsächlich ist es so, dass in dieser Zeit eine ganze Anzahl neuer und bis heute interessanter Theorien entstanden ist. Die wurden dann ausgearbeitet bis in die 80er hinein. Aber die 60er Jahre sind eine Kreativzone, kann man sagen, bezogen auf das Recht. Und das hat viel mit diesem rechtstheoretischen Arbeitsfeld zu tun. Nach anderthalb angeregten Jahrzehnten, könnte man sagen, nachdem nach Ende der 1960er und in den 1970er Jahren fast alles, was wir heute diskutieren, mindestens anformuliert wurde. Nach anderthalb angeregten Jahrzehnten wurde es dann um das Thema Recht in den 1990er Jahren eher wieder ruhiger, jedenfalls im deutschsprachigen Raum. Man könnte auch sagen, es gilt dann jedenfalls sehr viel genauer hinzusehen, was ist da noch an neuen Ideen identifizierbar. Was es nicht mehr so gibt, sind sozusagen neue Großtheorien der Form Recht, die mit neuer Begrifflichkeit stark auftreten. Es gibt dann eher eine disparate Theorielage, zu der ich aber auch einiges sagen möchte, und zwar unter dem etwas freistilmäßig gewählten Stichwort macht, weil eben diese Theorielage auch keine, typischerweise keine eigene Überschrift für sich, keinen Ismus oder dergleichen hervorgebracht hat. Ja, damit bin ich jetzt bei meiner Einteilung. 4 aktuelle Positionen, mangels besserer Bezeichnungen, nenne ich sie erstens Institutionalismus, zweitens Diskurstheorie, Diskurstheorie des Rechts, drittens Theorie sozialer Systeme und viertens eben, wie gesagt, dieses etwas sammelbegrifflich organisierte Bereiche, dann, das nenne ich mal Machtanalyse. Das Stichwort Dekonstruktion als sozusagen Trendbegriff methodologischer Art könnte man da auch noch nennen. Das wird sich dann ein bisschen näher klären, wenn wir soweit sind. Also hier habe ich jetzt eigentlich ein Behelfswort eingesetzt, das nicht von den Betroffenen selbst so stammt. Die anderen 3 Überschriften haben sozusagen einen gewissen Markencharakter. Der Institutionalismus ist eine sehr breite und heterogene Angelegenheit. Dazu könnte man auch, da kommen wir heute dann auch dazu, könnte man etwas präzisieren sagen, rechtstheoretischer Institutionalismus, um von anderen Institutionalismen zu unterscheiden, die es auch gibt. Aus Sicht der Philosophie würde ich sagen, alle diese 4 Ansätze, aktuellen Positionen, sind nicht wirklich genuin philosophisch. Allerdings verbirgt sich hinter dem Stichwort Diskurstheorie der Ansatz eines ausgebildeten Philosophen, nämlich von Jürgen Habermas. Aber auch da kann man sich fragen, inwieweit ist die Habermasche Theorie tatsächlich eine Theorie über die Rechtsform und was genau für Auskünfte enthält sie. Wir machen das, wenn wir dann soweit sind, beim nächsten Mal nämlich. Das erstmal als Überblick, wir nutzen das als sozusagen Landkarte für die nächsten paar Mittwoche. Kurz noch einige Sätze zur Auswahl. Warum diese 4 und wie komme ich dazu, was habe ich damit weggelassen? Es ist hiermit aus der heutigen Theoriebildung eine ganze Menge tatsächlich weggelassen. Ich überspringe insbesondere das, was an kleinteiliger, rechtswissenschaftsinterner Diskussion zu verzeichnen ist, aber sozusagen kurze Haltbarkeitsdaten hat an Aktualität innerhalb der Debatte und aus meiner Sicht in gewisser Weise nicht wirklich unsere Grundfragen voranbringt, sondern sich in dem Rangierbereich des rechtspositivistischen Hintergrunds bewegt oder aber Ideen von Rückkehr zu naturrechtlichen Figuren oder dergleichen ins Gespräch bringt, die auch theoretisch für uns nicht so schrecklich interessant sind, sondern im Grunde, sagen wir mal, eher kurzgeschnittener Machart und auch direkt innerdisziplinäre Intentionen nur verfolgen. Damit ist natürlich eine These verbunden und die These mag anfechtbar sein. Ich stehe dazu, aber ich äußere sie, damit klar ist, dass ich damit eine Vorentscheidung getroffen habe. In gewisser Weise sage ich damit, dass die rechtswissenschaftseigene Rechtsphilosophie im Grunde über eine normativistische Theorie à la Kelsen oder jedenfalls über ein faktisch auf den juristischen Hausgebrauch zugeschnittenes Normendenken nicht hinausgekommen ist. Und das allenfalls mit einer Prise mehr Kant oder eine Prise philosophische Anthropologie oder eine Prise Marx-Hegel oder einer Prise Wertphilosophie, Max Scheler, wie auch immer, oder dergleichen versieht, aber sozusagen grundsätzlich nicht so schrecklich viel Neues enthält. Was ich ebenso überspringe, sind Neuauflagen des Vernunftrechts, die es in den 1960er Jahren ebenfalls gibt. Insbesondere die vertragstheoretische Das vertragstheoretische Denkparadigma wird immer wieder, jetzt hätte ich beinahe gesagt, aufgewärmt, also gerne wieder aufgegriffen. Und einen Titel werden Sie vermutlich schon einmal erwähnt gehört haben oder kennen Sie vielleicht auch. Ich nenne ihn kurz, weil ich ihn überspringen werde, aber trotzdem sozusagen zeigen will, was ich auslasse, nämlich die Theory of Justice von John Rawls. In diesem Buch, dessen Orientierung auch letztlich stark politiktheoretisch und demokratietheoretisch ist und insofern für das Thema Rechtsform nicht wirklich ergiebig, bietet Rawls eine Art neukantianischer Theorie an oder vielleicht auch in Elementen neuhobbesianischer Theorie, die diese Frage nach dem Staatsvertrag, diese Vertragsschlussszenario, Sie erinnern sich, neu grundiert und etwas formalisiert mit Hilfe von Elementen der Spieltheorie. Also die Frage, wie kommt es, dass die Individuen einen Vertrag schließen? Was erwarten sie, was denken sie, wird so mit einem Gedankenmodell, Schleier des Nichtwissens, durchgespielt. Und das Ergebnis ist, und insofern kann man, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, es ist ein politiktheoretischer Ansatz oder ein politikwissenschaftlicher Ansatz, das Ergebnis ist eine Art neuer vernunftrechtlicher Begründung für liberale Demokratien mithilfe eines renovierten vertragstheoretischen Modells. Das hat auch seine Zeit gehabt, insbesondere die antitotalitaristische Grundwertediskussion in der Zeit des Kalten Krieges wurde sehr stark mit diesem Rawlschen Argument geführt. Auch das, wie gesagt, lasse ich weg und nenne hiermit das nur. Ich ziehe das, was in der Frage der Rechtsform aus philosophischer Sicht und eben mit Blick auf diese starke Frage nach, also mit diesem stark konzentrierten Blick auf die Frage nach dem, was ist denn Recht? Also was diesem, das, was wir so nennen, wie ist das beschaffen und wie ist es denkbar? Was diese Frage angeht, ziehe ich das zusammen, von dem ich sagen würde, es sind neue. Vor dem üppigen historischen Hintergrund, den wir ja gut kennen, es sind wirklich neue Gedanken oder Stichwörter und sie sind insofern interessant, dass man sagen kann, da bringen Debatten heute nochmal andere Qualitäten in eine ansonsten schon sozusagen reich gefüllte systematische Landschaft hinein. Damit ziehe ich das viele, was es gibt, zusammen. Zum einen auf den sogenannten Institutionalismus oder rechtstheoretischen Institutionalismus, vertreten exemplarisch durch zwei Namen, nämlich Ota Weinberger und Werner Krawietz, darum soll es heute gehen noch. Dann kommen wir zur Diskurstheorie, eine eigenständige, wie gesagt, von dem Philosophen Habermas vorgelegte Theorie, die wir uns unbedingt ansehen sollten, weil sie originell ist und weil sie auch heute breit in der Diskussion ist. Ebenfalls neu und sehr eigenständig ist dann die Theorie des in der Vorlesung von mir auch schon verschiedentlich erwähnten Soziologen Niklas Luhmann, der mit seinem systemtheoretischen Ansatz dezidiert eine neue Form der Rechtssoziologie vorschlägt, eine, die der Phänomenologie Luhmanns nahesteht und insofern sich durchaus gegen die empirische Rechtssoziologie der ersten Hälfte und der Mitte des 20. Jahrhunderts richtet. Schließlich als vierte Position schon erwähnt, diese etwas gemischte Theorielage, die in der stark historische Argumente vorherrschen und in dieser Richtung einer, sagen wir mal, Machtanalyse, nenne ich als einen wichtigen Namen denjenigen des französischen Sozialphilosophen François Eval, der hier wenig bekannt ist, für meine Begriffe aber theoretisch sehr interessant und das kann man indirekt auch daran ablesen, dass beispielsweise die aktuellen Analysen zum Sozialstaat von Ulrich Beck, also einem bekannteren Soziologen, sehr stark auf Eval fußen. Diese einschlägige Arbeit von Eval, der Vorsorgestaat, ist nur sehr spät hierher übersetzt worden und insofern gibt es da ein gewisses Rezeptionshindernis. Also da schlage ich vor, wir halten uns ans Original und sehen uns diesen Eval an. Und ich komme auch noch zu sprechen kurz auf Jacques Derrida, der in der deutschsprachigen Diskussion nur indirekt eine Rolle spielt, aber in der amerikanischen rechtstheoretischen Diskussion Wirbel gemacht hat. Und dann haben wir da so einiges reimportiert an Diskussionsbestandteilen. Also damit im Grunde mein Auswahlkriterium. Was gibt es an wirklich Neuem? Was ist nicht einfach eine Fortschreibung oder dezente Modifikation der uns bisher schon vertrauten Vorschläge und was weist sozusagen vielleicht auch nochmal auf eine Zuspitzung der Frage, die ja unsere eigentliche Frage ist, wie kommt es denn, dass das Recht heute diese eigentümliche, disparate, schwer greifbare, verzweigte Wirklichkeit hat und was könnte daraus folgen? Könnte man das sozusagen seinerseits nochmal in den Blick nehmen. So, nach diesen langen Zwischen- und Vor- und Orientierungsbemerkungen kommen wir damit zur ersten der vier genannten Positionen, zu diesem rechtstheoretischen Institutionalismus. Soll ich die Folie noch eine Weile stehen lassen? Also die kommt noch ein paar Mal wieder, stört nicht. Dieser Institutionalismus ist eng mit jenem neuen Interdisziplinaritätsfeld namens Rechtstheorie verbunden, das da eben auf der Folie hier so als blaues Viereck eingezeichnet war. Wir haben also sowohl soziologische als auch genuin rechtswissenschaftliche Wurzeln in diesem Diskussionsfeld unter diesem Ismus. Vorfindlich ist diese Position nicht in Gestalt einer einzigen Theorie, einer einschlägigen sozusagen Vatertheorie, an der sich alle orientieren, sondern wir haben hier eher eine ganze Gruppe von Ansätzen, die in der Mehrzahl aus der Rechtswissenschaft kommen, die sich aber für die Soziologie öffnen und auf der anderen Seite auch soziologische Gegenstücke finden. Das heißt, irgendwie auch im Dialog befindlich organisiert sind. Gesucht wird nach einer neuen, auch begrifflich neuen Perspektive. Und es gibt einen Begriff, der sich aus Sicht der beteiligten Autoren anbietet, in den 1970er Jahren anbietet, nämlich den Begriff der Institution, an den beide beteiligte Disziplinen anschließen können. Das kann ich jetzt nur ganz kurz nennen, das wäre ein Thema für eine Vorlesung für sich. Der Institutionenbegriff hat sowohl in der Rechtswissenschaft als auch in der Soziologie eine lange Geschichte und ist sozusagen als Gegenstandsfeld der jeweiligen Disziplinen schon definiert, allerdings sehr unterschiedlich. Im Recht sind Institutionen so etwas wie das Eigentum, die Ehe, aber auch so, sagen wir mal, so genuin normative Dinge wie das Erbbaurecht. Oder, also das sind sozusagen rechtliche Institutionen, das rekurriert letztlich auf den lateinischen Begriff Institution. Es ist auch eine Überschrift für sozusagen Normensammlungen gewesen im römischen Recht. In der sozialwissenschaftlichen Empirie redet man auch von Institutionen und meint dann, zum Beispiel Gerichte, vom Gerichtsgebäude bis zur Bestuhlung und den Richtern, die da agieren. Oder man meint Verwaltungen, Behörden, aber man meint auch die moderne Kleinfamilie oder dergleichen. Es sind aber empirische Einheiten damit gemeint. Vielleicht ließe sich das Juridische überhaupt als eine institutionelle Angelegenheit oder als ein Phänomen von Institutionalisierung fassen. Das ist die Vermutung, in deren Zeichen dann beide Disziplinen sozusagen parallel beginnen, im Blick auf Zusammenarbeit diesen Begriff der Institution ins Auge zu fassen und nutzbar zu machen. Im Zeichen dieser Vermutung, das Juridische überhaupt könnte man vielleicht als etwas Institutionelles begreifen, gehen Soziologen der ausgehenden 1960er und beginnenden 1970er Jahre, allen voran der die Soziologie der Nachkriegszeit prägende Soziologe Helmut Schelsky, auf die Rechtswissenschaft zu. Und andererseits gibt es eine Generation junger Rechtswissenschaftler, die ihrerseits mit frischem Blick an der Soziologie interessiert auf die Soziologie zugeht und auch diesen Ball, also diesen Begriff der Institution auffangen kann und mit den Mitteln ihrer eigenen Disziplin bereit ist, zu wenden, zu ergänzen und zu füllen. Der sogenannte rechtstheoretische Institutionalismus ist das Resultat dieser Annäherungsbewegung. Zwei durchaus nicht ganz identische Überschriften für diesen Institutionalismus als interdisziplinäres Unternehmen werden in der Folgezeit 70er Jahre bis in die 80er Jahre hinein dann durch zwei Juristen geprägt. Die eine Überschrift, ich hatte die beiden Namen eben schon genannt, die eine Überschrift von diesen zwei etwas verschiedenen Überschriften für diesen rechtstheoretischen Institutionalismus stammt von einem soziologisch beeindruckten Rechtstheoretiker aus Münster, könnte man sagen, also jetzt etwas flapsig charakterisiert von mir, Werner Krawietz heißt er. Und die andere Überschrift stammt von einem umtriebigen Rechtslogiker aus dem österreichischen Graz, einer Hochburg der Logik, auch in der Philosophie. Und dieser Rechtslogiker heißt Ota Weinberger. Krawietz bezieht sich auf den Soziologen Helmut Schelsky und auf die Schriften des damals noch jungen Niklas Luhmann. Krawietz sieht die tiefe Kluft zwischen der Wirklichkeitswissenschaft Soziologie und der Normenorientierung der Rechtswissenschaft und er will nicht die Rechtswissenschaft soziologisieren, aber er möchte so etwas wie eine Wissenschaftstheorie der Jurisprudenz ins Leben rufen. Eine Metatheorie, wie er das auch nennt, welche in der Lage sein sollte, dann mit der Soziologie sozusagen auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen, um damit der positivierten Rechtswissenschaft eine zeitgemäße neue Grundlage zu geben, eine Grundlage, die die positivierte Rechtswissenschaft dann neu in die Lage versetzen soll, auch Dialog zu führen mit anderen Disziplinen. Eine solche Theorie wäre allerdings nach Krawietz eine, die auf das einheitswissenschaftliche Ideal von Kelsens reiner Rechtslehre für die Rechtswissenschaft verzichten müsste. Eine solche neue Metatheorie des Rechts und der Rechtswissenschaft müsste also, so nennt Krawietz das, nachpositivistisch sein. Der Rechtslogiker Ota Weinberger verfolgt ebenfalls die Idee einer Öffnung der dogmatischen rechtspositivistischen Disziplin. Weinberger erklärt jedoch den klaren Normenbezug der Rechtswissenschaft, also diese reine Normenorientierung, für unverzichtbar. Weinberger hält es eher mit Kelsen als mit der Soziologie. Er will daher nicht nachpositivistisch sein, sondern nur in einer neuen, wirklichkeitswissenschaftlich zugänglicheren Art und Weise rechtspositivistisch sein. Institutionalistischer Rechtspositivismus nennt sich denn auch diese neue, wirklichkeitszugewandte Rechtslogik, die Weinberger entwickeln will. Das Dasein des Rechts könne auf dem Boden der üblichen ontologischen Konzeptionen, die Sein und Sollen als zwei verschiedene ontische Bereiche einander gegenüberstellen, nicht adäquat expliziert werden. So heißt es in der Einleitung Weinbergers zu einem programmatischen Band über die Grundlagen des institutionalistischen Rechtspositivismus aus dem Jahr 1985. Sie sehen also, im Grundzug verfolgen Weinberger und Krawietz ganz analoge Anliegen. Die Brücke zwischen Sein und Sollen soll irgendwie geschlagen werden. Der methodologische Bruch zwischen der empirischen Handlungswissenschaft Soziologie und der Normenwissenschaft Jurisprudenz soll ein Stück weit geheilt werden oder überwunden werden. Wir können leicht sehen, dass dieser Anspruch kein kleiner Anspruch ist. Und wie dieses Programm eingelöst werden soll, das ist bei beiden auf etwas unterschiedliche Weise organisiert über den Begriff der Institution. Letztlich trägt also sozusagen die Last zur Einlösung dieses Anspruchs der Begriff der Institution. Juridisch-institutionelle Rationalität oder auch nachpositivistischer Institutionalismus heißt dieses Brückenbauprojekt bei Weinberger und bei Krawietz heißt es institutionalistischer Rechtspositivismus. Muss man sich nicht wirklich merken. Aber ich zitiere es so ein paar Mal. Also es ist auch durchaus typisch, diese etwas holprige und auch so, sagen wir mal, kleinteilige, definitionslastige Form, da so die eigene Position zu entfalten. Also nachpositivistischer Institutionalismus oder institutionalistischer Rechtspositivismus. Betrachten wir die beiden Positionen näher und schauen wir, wie der Begriff der Institution diese Brücke nun schlagen soll und wie er die Form Recht neu fundieren soll als Form, in der einerseits Normen immer wieder nur auf Normen bezogen die Innenansicht des Rechts ausmacht und in der andererseits empirisch gesehen das Recht eben nichts Normatives, sondern eben nur ein Handeln unter Handlungen wäre. Also diese Kluft zwischen den beiden Fächern. Der Rechtslogiker Weinberger, ich fange jetzt mit Weinberger an, der Rechtslogiker Weinberger schlägt eine, er nennt das neue Ontologie der Rechtsnorm vor. Er will die Rechtsnorm nicht allein als Rechtssatz betrachten, also als semantisches Phänomen, sondern von vornherein auch als Praxis. Und damit zwar nicht als Handlung im soziologischen Sinne, aber als, er nennt das, praktische Tatsache. Und in dieser praktischen Realität sei jede Rechtsnorm immer auch sozialer oder konkret institutioneller Natur. Institution ist dabei nicht als Ortsangabe gemeint, sondern sozusagen eine Beschaffenheitsbeschreibung. Ich zitiere Weinberger. Die zentrale ontologische These, auf der der institutionalistische Rechtspositivismus, die kürzen das immer ab, IRP, aufgebaut ist, lautet, also die zentrale ontologische These, auf die diese Theorie aufgebaut ist, lautet, die Welt, in der es Handelnde gibt, also die menschliche Welt, umfasst Tatsachen, die nicht erfasst und nicht erklärt werden können, wenn nicht auch praktische Informationen zur Charakterisierung gewisser Tatsachen herangezogen werden. Solche Tatsachen, wir bezeichnen sie in Gegenüberstellung zu den rohen Tatsachen als institutionelle Tatsachen, können einerseits nur deswegen bestehen, weil Ziele, Wertstandards, Präferenzen und normative Regulative gelten, das heißt gesellschaftlich institutionalisiert sind. Und andererseits sind die institutionellen Tatsachen, deren Konstituenten die durch praktische Sätze ausdrückbaren Informationen sind, gerade der Grund, weswegen Normen als real daseinend bezeichnet werden. Zitat Ende. Institutionelle Tatsachen sind mit anderen Worten als Tatsachen selber konventionell, also unter dem Aspekt des Geregeltseins zu betrachten. Institutionelle Tatsachen enthalten gewissermaßen die beiden Seiten von Sein und Sollen in sich. So kann man dieses etwas verknotete Zitat zusammenfassen. Normen haben in sich bereits ein konstitutives Doppelantlitz. So formuliert Weinberger diesen Gedanken auch. Sie sind doppelt, sofern sie normative Gedanken sind und soziale Realität. Was folgt nun daraus? In Anbetracht der zwei Seiten der Norm gelte es, jenseits der Normenlogik, die sich auf die Semantik und auf den Sollsinn der Norm beschränkt, auch das Realsein der Norm in der sozialen Wirklichkeit zu studieren. Und eben dies lenke den Blick dann auf das Phänomen der Institution. Was Weinberger nun unter Institution versteht, ist nicht einfach zu sagen. Eine exemplarische Aussage darüber, wie der Wesenszusammenhang, nämlich die konkrete Verbindung von normativ und real, denn jetzt in Institutionen allgemein so wohl verstatten geht, lautet beispielsweise wie folgt. Ich zitiere nochmal. Es ist charakteristisch für die verschiedenartigen gesellschaftlichen Einrichtungen, dass sie einerseits beobachtbare Tatsachen sind und dass sie andererseits darüber hinaus charakterisiert sind, dass mit ihnen gesellschaftlich institutionalisierte normative Regulative verbunden sind. Die normativen Regeln bestimmen einerseits Pflichten und Rechte der an der Institution Beteiligten, andererseits bilden sie die Grundlage für die spezifischen Wertungen des Verhaltens und der Tätigkeiten im Rahmen der Institution. Sie bestimmen Kompetenzen und Rollen der Menschen in den Institutionen. Sie führen auch zu bestimmten Erwartungen über das Tun und Lassen der Menschen in den Institutionen. Zitat Ende. Also auch hier wieder einerseits, andererseits, beobachtbar, normativ. Um was handelt es sich denn nun bei dieser gesellschaftlich institutionalisierten Norm, bei diesen Regulativen, bei diesen normativen, regulativen, also der Sollensseite sozusagen der Institution. Man könnte fragen, handelt es sich hier um allgemeine Abstrakta? Sind das Werte oder dergleichen? Ist es etwas Proto-Juridisches? Oder sind doch die schon fest verrechtlichten Regeln gemeint, also etwa die Satzungen eines Vereins oder die Geschäftsordnung einer Behörde oder dergleichen? Sind es vielleicht psychologische oder sind es symbolisch-diskursive Sachverhalte oder aber sozusagen technisch gefasst, jetzt schon zu Dingen, zu Verfahren geronnene Imperative des Handelns? Handelt es sich um historische Setzungen, sind es ritualisierte Praxisformen? Tatsächlich beantworten Weinbergers zahlreiche Aufsätze diese Frage nicht wirklich. Vielmehr arbeitet er mit Aufzählungen, Typologien und diese überbrücken solche Fragen, indem er sozusagen sagt, ja, das ist alles irgendwie auch die normative Seite der Institution. Bezogen auf Gesellschaft allgemein unterscheidet Weinberger zwei Institutionentypen, die sogenannten normativen Institutionen und die Realinstitutionen. Und die gehen auch irgendwie in Institutionen ineinander. Die Realinstitutionen nennt er auch Personeninstitutionen und Sachinstitutionen im engeren Sinne. Die normativen, ich zitiere eine Definition dazu, die normativen Institutionen, wie zum Beispiel ein Rechtssystem, ein Rechtsinstitut, ein Standeskodex, etwa eines Arztes, sind Systeme von praktischen Informationen, vor allem die etablierten Normensysteme. Bei den Realinstitutionen sind die praktischen Informationen sozusagen Kristallisationszentren der Institution. Sie bestimmen die Struktur und Funktionsweise der Realinstitutionen. Die Erkenntnis der Realinstitutionen erfordert beides, sowohl die Beobachtung des Verhaltens der Systeme als auch das Verstehen der struktur- und funktionsbestimmenden praktischen Informationen. Zitat Ende. Seien Sie nicht irritiert, wenn Sie die nicht auf Anhieb verstehen, die Zitate. Die sind so. Und auch die Zusammenfassungen ergeben im Grunde, dass man sagen kann, diese Realinstitutionen, so wie er sie definiert, sind sozusagen soziologisch gemeint. Aber sie enthalten auch etwas Normatives. Man muss das Normative verstanden haben als Kristallisationszentren dieser Realinstitutionen. Die Metapher des Kristallisationszentrums legt nahe, dass es solche impliziten Muster immer geben muss in Institutionen, dass also ohne irgendwelche normativen Kerne eine Institution, eine Realinstitution nicht funktionieren kann. Man könnte also sagen, im Inneren der Institution wirken also wohl nach Weinberger die Regeln des sozialen Handels, aber auch Rechtsregeln und so weiter zusammen als praktische Informationen und sorgen dafür, dass die Institution auch als Realtatsache existiert. Auch diese Vorstellung wirft weitere neue Fragen auf. Ich nenne nur ein paar, also das sozusagen so typische Philosophenfragen. Lassen sich denn nun Struktur und Funktionsweisen eher über diesen inneren Kern impliziter Regeln oder doch eher über das Reale, was dazukommt, definieren? Kommt überhaupt das eine zum anderen dazu? Verweisen Struktur und Funktion auf Rechtsregeln oder auf was für andere Regeln? Und wie gesagt, unser Autor lässt das im Grunde offen. Institutionen zeichnet es eben aus, so könnte man ihn bilanzieren, dass beides zusammen vorkommt. Mehr noch, in Gestalt jener zwei Seiten, einerseits der institutionellen Realien, Weinberger nennt sie auch institutionelle Gegenstände, beispielsweise den Turm im Schachspiel, und andererseits der praktischen Informationen, das wären die Regeln, implizites Regulativ oder aber explizite Regeln, klingt im Grunde der philosophische Dualismus, Sein und Sollen, immer wieder durch. Sie haben das gemerkt an diesen Verlegenheitsdefinitionen, die dann auch das Reale und das Normative oder wie auch immer zusammenrücken. Weinberger verlagert diesen Dualismus Sein und Sollen im Grunde nur hinein in das Innere dieses Institutionenbegriffs. Leistet die Institution auf diese Weise tatsächlich nun ein Drittes? Oder ist sie schlicht ein sowohl als auch? Leistet der Begriff der Institution, wenn Norm wie auch Institution jeweils ein Doppelantlitz haben, wirklich einen neuen theoretischen Brückenschlag? Hören wir noch einmal ein letztes Mal ein Zitat von Weinberger zur Methodologie, auf die dieser Institutionalismus, also dieser institutionalistische Rechtspositivismus hinauslaufen soll. Zitat, jetzt Methodologie, wie zugreifen in der Forschung? Rechtserkenntnis ist im Sinne des institutionalistischen Rechtspositivismus weder ein bloß verstehendes Erfassen des normativen Sinngehalts der Rechtsordnung, noch eine bloße Beschreibung der sozialen Realität und der Erkenntnis ihrer Gesetzmäßigkeit. Rechtserkenntnis ist sowohl Verstehen des normativen Sinngehalts der Rechtsordnung als auch Erkenntnis der zugehörigen gesellschaftlichen Wirkung. Das Recht wird als Institution erfasst und zur Rechtserkenntnis gehört die Erkenntnis dieser mit dem normativen Regulativ des Rechts korrelierenden Institutionen. Zitat Ende. Wahrscheinlich stimmen Sie mir zu, diese Lösung bekennt sich klar zu einem sowohl als auch. Die Institution ist eben quasi per Definitionem eine in sich zwittrige Sache und wie ihre zwei Seins- und Sollensmomente denn nun ineinandergreifen, wird vom Begriff der Institution her nicht klar. Diese Vermutung bestätigen auch Weinbergers methodologische Vorschläge für eine künftig von Soziologen und Juristen gemeinsam zu betreibende Rechtstheorie. Er schlägt nämlich vor, man solle einen Multilevel-Approach wählen, also einen Mehrebenenzugang, in dem dann auch unterschiedliche Methoden verwendet werden können, sodass die Institution eine entsprechend mehrdeutige und auch methodologisch vielfältige Angelegenheit bleibt. Den einfachen Normenbegriff Kelsens, Normen als Sinngehalte empirischer Akte, behält Weinberger also im Grunde bei, transformiert das hoch auf den institutionellen Maßstab und er behält auch den Dualismus von Form und Inhalt bei und den eben von Sein und Sollen. Das eigentlich Neue ist jene Hinzunahme des Gedankens der Institution als realer Vorkommensform der Norm, einer Vorkommensform, die man aber dann eben auch empirisch untersuchen kann und untersuchen soll. Sie merken schon, die Sache mit dem Institutionalismus hat etwas von einer forschungspragmatischen Lehrformel, also Lehr mit zwei E, sofern sozusagen Zusammenarbeitsfelder eröffnet werden, aber keine begriffliche Integration wirklich geleistet ist. So zugespitzt würde ich es jedenfalls formulieren, philosophisch oder auch für den Diskussionsraum, den wir schon betrachtet haben, befriedigt dieser Ansatz nicht wirklich. Der Begriff der Institution lässt vielmehr wieder alle alten Theorieprobleme wiederkehren, insbesondere die Theorieprobleme, die mit dem voll positivierten Recht modernen Typs, also eigentlich an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, so wie wir das beobachtet hatten, verbunden sind. Sein und Sollen fallen auseinander. Und auch die beiden sich zuständig erklärenden Disziplinen. Die alte Zweiteilung oder die alten Zweiteilungen bleiben bestehen. Dies gilt auch für den Ansatz von Krawitz, der sich, wie gesagt, nachpositivistisch nennt und etwas stärker auf die Soziologie zugeht. Den entscheidenden Schritt zur nachpositivistischen Theoriebildung sieht Krawitz im Verzicht der Rechtstheorie auf eine einheitswissenschaftliche Gestalt der Disziplin Rechtswissenschaft. Das hatte ich schon erwähnt. Die Vorstellung einer einheitlichen Rationalität werde der Spezifik des Juridischen nicht gerecht. Die disziplinäre Identität der Rechtstheorie als Theorie, die sagen kann und sagen soll, was das Recht ist, könne daher nur im Rahmen eines Theoriedesigns dauerhaft sichergestellt werden, das miteinander konkurrierende Theorieprogramme zulässt und divergierende Rationalitätskonzepte in Rechnung stellt, schreibt Krawitz zu diesem Punkt. Krawitz schlägt mit anderen Worten vor, die Einheit der Rechtswissenschaft aufzulösen und verschiedene, mehr praktische, von anderen eher theoretischen Bereichen methodisch abzusondern. Anstatt einheitliche Rationalitätskonzepte zu überanstrengen, um zu erklären, was das Recht sei, oder um ein objektives Vernunftmaß in das Recht hinein zu interpretieren, solle man lieber juridisch-institutionelle und theoretische Bereiche, Rechtspraxis und Rechtswissenschaft, unterscheiden und nebeneinander ordnen. Die institutionellen Bereiche des Rechts fallen nach Krawitz in die Zuständigkeit der soziologischen Empirie oder des soziologischen Funktionsdenkens. Die mehr theoretischen Bereiche fallen eher zunächst einmal in die rechtswissenschaftliche Zuständigkeit, sofern es sich um normentheoretische Fragen handelt. Auch Krawitz verwendet das Stichwort von den verschiedenen Ebenen, von den Levels, auf denen dann eine mehr oder weniger abstrahierende, jeweils levelspezifische Theorie, jeweils levelspezifische Theoretisierung möglich sein soll. Und er spricht eben auch mit diesem englischen Schlag vom Multilevel Approach, dessen Praxis und Theorie integrieren das Optimum, also dessen Spitze sozusagen, auf der Ebene der Rechtstheorie liegt. Genau hier, an diesem Punkt, bei der Herstellung eines letzten integrierenden Rahmens für diese vielen Ebenen einer aufgelösten Rechtswissenschaft, sieht Krawitz dann die Aufgabe seiner eigenen Theorie. Der nachpositivistische Institutionalismus hätte gleichsam eine Supervisionsaufgabe, stünde oberhalb dieser verschiedenen Level, empirisch und normenwissenschaftlich, und würde den Rahmen definieren und in gewisser Weise die Einheit wiederherstellen, und damit hätte er dann auch die Brücke geschlagen. Wahrnehmen soll der nachpositivistische Institutionalismus diese Aufgabe, diese Supervisionsaufgabe im Wege der Zusammenfassung und Verschmelzung höchst unterschiedlicher rechtstheoretischer Denkansätze und Teiltheorien zu einer stringenten und in sich kohärenten Basistheorie, schreibt Krawitz. Und diese Basistheorie wäre dann eben jene Rahmentheorie des Rechts. Die Vorteilhaftigkeit einer derart integrierten Rechtsbetrachtung liege darin, so Krawitz weiter, dass man sich nur so beim Aufbau einer modernen Rechtstheorie die laufend anfallenden Einsichten von Linguistik, Soziologie, Philosophie und anderen benachbarten Disziplinen wirklich zu eigen machen kann. Neben dem Institutionalismus als neue Metatheorie über einer neuen, offenen Identität der Jurisprudenz als Fach, soll die institutionalistische Rechtstheorie auch explizit eine Kontrollfunktion wahrnehmen. Also nicht nur eine Formulierungsaufgabe, diesen Rahmen formulieren, sondern eben auch dafür sorgen, dass dieser Rahmen in gewisser Weise gewahrt bleibt. Es gelte nämlich, so Krawitz, einer bloßen Inflationierung von Teiltheorien entgegenzuwirken. Tatsächliche Erkenntnisgewinne bedürften der Transformation auf ein einheitliches Niveau und der Integration in eine hierfür geeignete Rahmentheorie des Rechts. Sie merken schon, dass mit diesen Programmformeln einer Integration, die geleistet werden soll, erst noch der Begriff der Institution eigentlich weder gefüllt wird, noch wohl derjenige sein kann, der die Differenz zwischen Wirklichkeitswissenschaft und Rechtswissenschaft theoretisch überbrücken hilft. Tatsächlich nennt Krawitz seinen Ansatz Institutionalismus, aber er verlässt das Paradigma der Institution eigentlich zunehmend und konzentriert sich auf das abstrakte Ideal einer Art Strukturtheorie, also diese Schichten auseinander zu sortieren und zueinander zu gruppieren, und die werden nummeriert und irgendwie bezeichnet, und da gibt es auch einen Wandel dann und so weiter. Sein Programm läuft also darauf hinaus, die verschiedenen Ebenen des Rechts und das allgemeine Programm einer Betrachtung von oben zu verwalten. Sein Hauptanliegen ist dabei über die Grenzen der Jurisprudenz hinausgerichtet. Etablierung einer Position zwischen Sein und Sollen, vielleicht sollte man auch sagen über Sein und Sollen, aber eben nicht begrifflich vermittelt, sondern eher im Sinne einer Art wissenschaftspraktischen Letztzuständigkeit für die Dialogführung mit anderen Disziplinen. Als zuständig für den Rahmen allen des Recht betreffenden Denkens managt Krawitz gleichsam den Dialog und die Kooperation, insbesondere mit dem aktuellen Theoriestand der Soziologie. In den 1980er Jahren hat sich Krawitz genau dieses Programm zu eigen gemacht, eine Zeitschrift gegründet, die es bis heute gibt. Und er hat sich zunehmend für die soziologische Systemtheorie Luhmanns interessiert. Er hat dann seinen Institutionalismus zum Programm einer Integration von Normentheorie mit Institutionen und Systemtheorie ausgeweitet. Die systemtheoretische Soziologie müsse allerdings, das ist sozusagen, das ist ganz ziemlich lustig zu lesen, in verschiedenen Aufsätzen hat er das so entfaltet, also eine solche Integration des Institutionalismus mit der Systemtheorie wäre denkbar, vorausgesetzt, dass die systemtheoretische Soziologie die besondere Bedeutung der normentheoretischen Perspektive der Rechtswissenschaft anerkenne und bereit sei, die Aufgaben zwischen den Fächern gerecht zu verteilen. Eine solche neue Aufgabenverteilung zwischen Normentheorie, Rechtstheorie und Rechtssoziologie könne, schreibt Krawitz, letztlich nicht nur der Luhmannschen Rechtssoziologie, sondern auch überhaupt für die begriffliche Ausarbeitung einer allgemeinen Theorie sozialer Systeme von Nutzen sein. Aus diesem Projekt wurde nichts. Und ich vermute, Sie ahnen, warum. Es blieb bei diesen einseitigen Willensbekundungen, dass dieser Integration von Normentheorie mit Institutionen und Systemtheorie betreibende Institutionalismus gerne sozusagen mit der Soziologie kooperiert hätte, unter der Voraussetzung, dass es auf Augenhöhe ist. Das Problem war, außer diesen Programmen, das zog sich so etwa über 20 Jahre hin, hat Krawitz eigentlich nichts weiter nachgelegt. Wo der Institutionalismus Weinbergers wenig mehr zu bieten hatte, als einen zwar neu auf die Tagesordnung gesetzten Grundbegriff, Institution, aber in eben einen, der doch nur wieder in die alten Dualismen zerfiel, da hielt der Institutionalismus von Krawitz nur Absichtserklärungen und Programmformeln im Hinblick auf die künftige eigene Zuständigkeit für den Rahmen bereit. Wie seine neue Metatheorie inhaltlich aussehen sollte, also insbesondere die theoretische Seite, blieb im Grunde über Jahre offen und ist bis heute offen geblieben. Also Krawitz lebt nicht mehr, wir dürfen annehmen, dass es offen bleibt, bis auf Weiteres. Den rechtstheoretischen Institutionalismus gibt es in der Tat in dieser Form heute eigentlich auch nur noch als Nachbild. Es gab nie eine Diskussion, die zur Verabschiedung dieses Paradigmas geführt hätte, sondern wie das so ist, gerade bei diesen Theorien mittlerer Reichweite, die klingen so aus. Sie werden irgendwie immer unwichtiger, immer seltener erwähnt oder aufgegriffen und verschwinden letztlich dann unter Umständen auch, sofern bestimmte Personen sich aus der Diskussion verabschieden. Insofern muss man sagen, es handelt sich um ein markantes, neues, mit starkem programmatischen und begrifflichen Konturen angetretenes Paradigma der Rechtstheorie der Bundesrepublik. Aber aus unserer Perspektive kann man sagen, dieser rechtstheoretische Institutionalismus hat seinen Gegenstand, jedenfalls für uns, nicht wirklich befriedigend klären können und das Problem der Rechtsform in dem Sinne nicht vorangebracht. Jetzt ist eigentlich eine Entschuldigung fällig, dass ich Ihnen mit dieser ersten von vier Positionen der aktuellen Rechtstheorie letztlich etwas vorgestellt habe, was man aus Abstand betrachtet nur als einen schwachen Ansatz bezeichnen kann. Sie haben es ja auch an den Zitaten gemerkt. Ich habe jetzt bewusst so ein bisschen länger zitiert, damit das jetzt nicht so unfair klingt, was ich sage. Wir haben hier eigentlich eine dünne Theorie vor uns, auch eine geschichtslose Theorie. Geschichtslos muss man sagen, sofern es ja durchaus ältere Theorietraditionen gibt, die man mobilisieren könnte, wenn man zum Beispiel begrifflich dieses Institutionenproblem in ein Verhältnis zum Thema Recht setzen wollte, wäre ja ein sehr interessantes Thema. Einen Namen eines solchen älteren Theoriebestandes, der interessant sein könnte oder an den anzuknüpfen sich zumindest lohnen müsste, wenn man klären will, was denn mit Institutionen auf sich hat. Einen solchen Theorie, also einen Namen nennen Weinberger und Krawitz auch ab und zu mal, nämlich Maurice Aurillous. Den Namen muss ich aufschreiben. Thaurio sozusagen, französisch. Hm? Das ist ein R. So. Oriot, ein französischer Verwaltungsrechtler des ausgehenden 19. Jahrhunderts, entwarf eine lebensphilosophisch-organologisch grundierte, aber eindeutig juristisch gemeinte Theorie der Institution. Noch früher könnte man auch denken, Sie erinnern sich vielleicht beispielsweise an Hegels Theorie der Kooperationen. Auch eine grundsätzlichere Dimensionierung von so etwas wie dem Institutionenthema im Zusammenhang mit dem Recht. Klar könnte man bezweifeln, ich würde das auch bezweifeln, ob jetzt Oriot oder Hegel für den Institutionalismus heute sehr viele Erträge brächten. Das bleibt fraglich, aber Weinberger und Krawitz prüfen diese Frage erst gar nicht. Sie gießen im Grunde den theorieschwachen Status quo ihrer eigenen Disziplin von einem Begriffsgefäß in ein neues Begriffsgefäß oder in einen neuen Rahmen. Und die Intention ist auch deutlich erkennbar. Es geht halt um diese Dialogeröffnung, aber leider geht es halt auch nur um diese. Gleichwohl bleibt der Institutionalismus eigentlich der einzige grundsätzliche Theoriebeitrag zur Frage der Rechtsform aus der Rechtswissenschaft selbst. Der einzige, den man für den fraglichen Zeitraum der letzten 4 Jahrzehnte verzeichnen kann. Deswegen war es mir auch wichtig, Ihnen das markante Paradigma vorzuführen, und wenn es Ihnen irgendwo begegnet, dann kennen Sie es nun wieder. Juristische Rechtstheorien ansonsten beschäftigen sich mit partikularen Themen, etwa mit der schon erwähnten Rechtslogik oder mit dem Thema Argumentation oder eben, dies vor allem im angelsächsischen Diskussionsraum, in dem Recht und Moral enger verbunden sind, wo aber dann eben auch die Frage nach der Rechtsform aus dem Blick gerät, mit inhaltlichen Fragen wie Gerechtigkeit etc. Die Frage danach, wie die Rechtsform grundbegrifflich neu zu fassen wäre, liegt tatsächlich allein in den Händen dieses institutionalistischen Anlaufs, jedenfalls was die Rechtswissenschaft angeht, und sie liegt eben auch wie die interdisziplinäre Arbeit jenes rechtstheoretischen Institutionalismus bis heute denn auch wieder brach. Ich denke, wir sollten diese Misere, die übrigens inzwischen von vielen Autoren offen benannt wird, also da bin ich jetzt nicht die Einzige, wir sollten sie ohne Häme und Schadenfreude konstatieren. Sie ist relevant, sie besagt etwas über unseren Gegenstand, über die prekäre und schwierige Fassung der Form Recht selbst. In diesem Feld des modernen, voll positivierten, ganz auf seine eigene Selbstbezüglichkeit eingestellten Rechts, aus dem sich eine Rechtsphilosophie, wie ich ja schon sagte, so gut wie verabschiedet hat, gibt es ein grundlegendes Theorieproblem für so etwas wie eine Wissenschaft des Rechts. Und dieses Theorieproblem, behaupte ich jetzt mal so, ist in seinen Wurzeln noch nicht verstanden. Sonst könnte man besser damit umgehen. Positivismus und Selbstreflexion gehen nicht zusammen. Positivismus und Phänomenologie, sozusagen erfahrungswissenschaftlicher Zugang, gehen auch nicht zusammen. Die Disziplin Rechtswissenschaft hat vor diesem Hintergrund, und man kann es ihr eigentlich nicht verübeln, gleichsam alle allgemeineren Fragestellungen outgesourced. Sie kann selbst keine Was-ist-es-Fragen mehr an das Recht stellen. Wenn sie es tut, fällt sie auf diese etwas hilflosen Dualismen letztlich dann doch auch wieder zurück. Fachjuristisch ist sie dadurch in der Lage, also durch diese Reinheit in der Lage, hochleistungsfähig zu operieren. Philosophisch gesehen aber steckt sie damit sozusagen in einer normativistischen Grammatik oder auch Syntax fest und schnürt sich selbst ihre eigenen Mittel zum Denken ab. Man muss jetzt allerdings sagen, in der Soziologie ist das nicht viel anders. Und die Philosophie schweigt schon mal ohnehin. Also insofern denke ich, das lenkt neu einmal wieder mehr den Blick auf die eigentümliche Beschaffenheit des Objekts Recht. Dieses sich die Mittel des Denkens des eigenen Gegenstandes und auch der eigenen Disziplin ein Stück weit selbst abschneiden, gilt im Übrigen auch inhaltlich, wenngleich begrifflich vielleicht nicht in ganz so auffälligem Maße, für die sprachanalytisch grundierte angelsächsische Legal Theory. Auch dort hat es in den 1970er und 1980er Jahren einen Institutionalismus gegeben. Einen, der vom Zuschnitt her noch etwas stärker als jetzt beispielsweise Weinberger oder Krawitz auf die Praxis der Juristen abzielt. Etwa die Argumentationspraxis betrachtet und so also relativ stark mit sprachanalytischen Mitteln die Argumentationspraxis untersucht. Aber das ist vom Ansatz her ganz affin. Weinberger hat zum Beispiel mit einem angelsächsischen Autor McCormick sehr viel zusammen publiziert, also diese sozusagen der stille Konsens, die sein sollen unter Problematik zu versenken im Begriff der Institution und im Begriff des institutionellen Handelns und eben in dem Fall jetzt auch des institutionell geformten Sprachhandelns, ist ganz analog zu beobachten. Empirisches und normatives, rechtspraktisches und rechtstheoretisches sein sollen in sich vereinend, soll eine Angelegenheit namens Institution benannt werden und diese wiederum ist nur in methodisch heterogener Weise eigentlich erschließbar und damit haben wir sozusagen die alten Baustellen unter neuem Vorzeichen weiter in Arbeit. Mit diesem etwas trüben Zwischenergebnis komme ich zur Zusammenfassung. Erstens. Mit der Nachkriegszeit bricht das völkische Rechtsdenken ab und die moralischen Erstreflexe sorgen zunächst für eine Entpolitisierung und eine neue Wertorientierung des bundesrepublikanischen Rechtswesens, einschließlich der Rechtswissenschaft. Bevor dann in den 60er Jahren eben auch neue und schwungvolle Bewegungen, insbesondere zwischen Rechtssoziologie und Rechtswissenschaft, zu beobachten sind. Zweitens, so etwas wie die Phase der für uns heute aktuellen Theoriebildung beginnt, jedenfalls für die Belange unserer Vorlesung, in den 1960er und 1970er Jahren. Und zwar vor allem in jenem interdisziplinären Arbeitsfeld der sogenannten Rechtstheorie, etwas in Anlehnung an die angelsächsische Legal Theory, konzipiert, aufgefasst und von den Beteiligten verstanden und auch stark internationalisiert von Anfang an. In diesem Arbeitsfeld gehen Juristen und Soziologen aufeinander zu, und zwar von beiden Richtungen. Philosophische Ansprüche oder Werkzeuge spielen zu diesem Zeitpunkt eigentlich keine Rolle oder höchstens so Name-Dropping-mäßig und die Philosophen haben, wie gesagt, die Abwanderungsbewegung hinein in diese eher moralphilosophischen und wertphilosophischen Themenstellungen schon hinter sich zu dieser Zeit. Drittens, vier Positionen können als exemplarisch neu und in gewisser Weise typisch für die heutige Theoriebildung in Sachen Recht unter dem Blickwinkel unserer Frage nach der Rechtsform im Ganzen, also unter diesem sehr grundsätzlichen Blickwinkel, vorgestellt werden. Der juristische Institutionalismus, die Diskurstheorie, die Systemtheorie des Rechts, Theorie sozialer Systeme und verschiedene, sagen wir mal, machtanalytische Herangehensweisen. Viertens, der rechtstheoretische Institutionalismus versucht den Brückenschlag zwischen reiner Rechtslehre, also positivistischer Normenwissenschaft und Soziologie. Sein und Sollen, Handeln und Norm, Außen- und Innenansicht des Rechts, Systems, des Juridischen, sollen durch den Begriff der Institution neu vermittelt werden. Der Rechtslogiker Ota Weinberger schlägt zu diesem Zweck ein institutionalistisches Normendenken vor. Der Strukturtheoretiker Werner Krawitz eine institutionalistische Wissenschaftstheorie oder auch Strukturtheorie oder Rahmentheorie der Rechtswissenschaft. Eine dialogfähige Rahmentheorie der Rechtswissenschaft, die er zunehmend insbesondere mit der Systemtheorie ins Gespräch bringen will. Fünftens, beiden Ansätzen gerät ihr neuer Grundbegriff der Institutionen nicht wirklich zu einem tragfähigen Ganzen, das die anvisierte Brücke zwischen Sein und Sollen zu schlagen vermag. Im Grunde werden soziologische und rechtswissenschaftliche Elemente begrifflich unverändert oder nur leicht verändert, unter die große Überschrift der Institution gerückt und rechtlose, beziehungsweise im Sinne dieser Vielebenen- oder Multilevel-Methodologie gemischt. Beide Ansätze, also Weinberger und Krawitz, wie der Institutionalismus überhaupt, reproduzieren, was unsere Fragen angeht, das Theoriedilemma der positivierten Rechtswissenschaft. Die reine Sollenswissenschaft kann sich selbst nicht denken. Und umgekehrt ist das Problem, dass man sozusagen mit den Mitteln der jetzt befreundeten Partnerwissenschaft Soziologie auch auf das Sollen sozusagen nicht kommt. Selbst wenn man jetzt als Ortsangabe oder als Beschaffenheitsvorstellung diesen Topos der Institution da ins Spiel bringt, der ja in der Tat also so prima facie so eine gewisse Plausibilität hat und insbesondere in beiden Disziplinen verankert ist. Das wäre es für heute. Beim nächsten Mal geht es um Habermas. Vielleicht sage ich noch, dass für meine Begriffe diese Geschichte gerade des Scheiterns von solchen Theorien mittlerer Reichweite, sage ich mal, oder vielleicht auch nur kurzer Reichweite, die sich in allen möglichen Disziplinen erzählen ließen, wenn man da drauf achten würde, eigentlich Theorie, geschichtlich, aber auch um zu verstehen, was es mit bestimmten Gegenständen auf sich hat, sehr interessant sind. Also es ist sehr schade, man müsste mal eine Art, durchaus auch Philosophiegeschichte, so herum aufbürsten, dass man sagt, man erzählt mal die Geschichte von markantem Scheitern, von sprechendem Scheitern, von dem Versuch, mit bestimmten Modellen eine wirklich brisante Fragestellung anzugehen. Und dann wäre es sehr interessant, sich zu fragen, warum klappt es nicht? Also was genau ist jetzt das Problem mit dieser etwas hilflosen Arbeit, zum Beispiel jetzt mit dem Institutionenbegriff? Das wäre eine sehr interessante Gegengeschichte, die man auch als Geschichte eines Gegenstandes auffassen könnte, jetzt nicht nur so als sozusagen zeigen mit dem Finger auf eine Disziplin. Für die Philosophie ließe sich das, wie gesagt, sicher auch sehr schön machen. Das nur so als Kommentar.